macht man eine Gitarrenaufnahme? Nimmt man Gitarren heute noch über einen klassischen Verstärker auf oder sind die digitalen Simulationen heute bereits so gut, dass jeder damit arbeiten kann? Braucht man für eine perfekte Gitarrenaufnahme ein richtiges Studio oder kann man mit dem richtigen Equipment auch zu Hause perfekte Qualität haben? Reicht eine E-Gitarre für alle Stile oder sollte man unterschiedliche Gitarren nutzen? Mein Name ist Thomas Foster und all diese Fragen stellen wir heute an einen, der es wissen sollte, denn er ist nicht nur der meist gebuchte Gitarrist meiner Firma Foster Kent, sondern spielt zum Beispiel auch Gitarre auf dem Siegertitel des österreichischen Song Contest Titels Rise Like a Phoenix von Conchita Wurst, der 2004 den ersten Platz für Österreich gewonnen hat. Lukas, danke nochmal, dass du uns diesen Preis mit deinen Gitarren geholt hast. Ja.
Also, puh, das wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass ich da wirklich schuld bin, aber ich bin schön dabei zu sein. So.
Lukas, wie hat denn das bei dir, wann hast du angefangen, Gitarre zu spielen? Wir haben das letzte Mal schon ein bisschen drüber geredet, aber wann hast du deine erste Gitarre in die Hand genommen und da mal ein bisschen...
Naja, meine erste Gitarre zu Weihnachten, wahrscheinlich war ich 4 Jahre alt, habe ich so eine kleine Plastik-E-Gitarre bekommen und ich habe sie unglaublich geliebt, bis sie kaputt geworden ist. Da war eine Phase, wo mir es anscheinend egal gewesen ist.
Darf ich da kurz nachhaken? Weil ja. Die meisten Spielzeuggitarren sind so, dass man sie gar nicht stimmen kann und nicht spielen kann. Ja. Also die war auch so eine, die einfach nur irgendwie 4 sinnlose Saiten, auf denen man nicht ernst zu nehmen spielt.
Wir würden sagen Plastikschaß.
Ja, so. Plastikschaß, also sagt so, man in Österreich, genau.
So irgendwas.
Plastikscheiße, um das mal hier.
Aber sie hat gut ausgesehen und ich weiß noch, sie war so eine Sunburst-E-Gitarre. Aber das war dann wirklich nicht der Grund. Ja, wahrscheinlich war das so die erste Liebe. Viel später erst, nachdem ich, glaube ich, erfolglos Heimorgelunterricht hatte, das habe ich gehasst, also das war nicht so mein Ding, habe ich eine Vinyl von den Beatles damals als zum Geburtstag bekommen. Ich glaube, es war die blaue Compilation von den Beatles, also die zweite, die Later Years.
Mit dem Apfel drauf?
Genau, Apfel drauf, diese Apple Compilation, ja, damals noch auf Vinyl. Und ich habe mich so verliebt, dass ich sofort irgendwie mir ein Gitarrenbuch gekauft habe, so in so einem alten Musikgeschäft, ein Akkordbuch, wo nur alle Akkorde drin waren. Und ich habe halt, glaube ich, meine Mama gefragt, ob ich eine Gitarre haben darf, so eine Konzertgitarre. Und habe mir halt Akkord für Akkord beigebracht. Ja, so hat das angefangen. Ich war immer schon songfixiert beim Gitarrespielen und gar nicht so auf Sportgitarre. Wobei, ich hatte auch eine Phase, wo ich Yngwie Malmsteen gehört habe, was geschmacklich der Wahnsinn ist, aber irgendwie tut es auch was mit der Technik.
Das heißt, hast du jemals Gitarrenunterricht gehabt?
Ich hatte Gitarrenunterricht im Gymnasium damals, ja, ein ganz, ganz netter Gitarrenlehrer, aber wie gesagt, dieses Unterrichtding war nie so meine große Liebe. Also man hat sicher was gelernt, aber irgendwie habe ich es mir lieber selber beigebracht, durchs Hören anderer Musik. Man dachte, okay, wie machen die das? Wie funktioniert das? Ja, ich war nie so einer, der gerne in den Unterricht gegangen ist.
Ja, wahrscheinlich manchmal ist es ein bisschen gut, weil man sonst schon gewisse Grenzen hat, wo es schwierig ist, darüber rauszukommen. Aber ja, selber rumprobieren ist oft dann der effektivere Weg, um besser zu
machen. Ja, ich wollte immer auf alles selber draufkommen. Das will ich noch immer heutzutage.
Jetzt springen wir mal gleich in die Jetztzeit. Wenn du heute mit der E-Gitarre eine Aufnahme machst, wie schaut das genau aus? Was für ein Equipment verwendest du da?
Das kommt ganz darauf an, ob ich jetzt nur Demo-Layoute, also ich muss sagen, aus Bequemlichkeitsgründen zu Hause in meinem Studio und eigentlich auch gerade in meinem Studio in der Villa Lala verwende ich hauptsächlich was Digitales hinter dem Amp. Also einerseits das Universal Audio Aux als Speaker-Emulator und Room-Emulator, das hängt man hinter den Verstärker, ist eine Power-Soak und ein digitales Ding, das so quasi einen Raum und verschiedene Boxenarten, also 2x10er Boxen, 2x12er, 4x10er, es gibt einfach alles.
Entschuldigung, mir geht es ein bisschen zu schnell, weil ich kein Gitarrist, oder ja, ich spiele auch Gitarre, aber bezeichne mich nicht als Gitarristen. Du gehst also aus der Gitarre raus, in den Digitalwandler von einem Audio-Interface oder erst in irgendein anderes Kastel?
Nein. Gut, dann gehen wir es mal so durch. Ich gehe aus meiner Gitarre raus.
Ja.
In mein Pedalboard hinein. Das würde ich jetzt aber nicht so konkret besprechen. Da sind einfach ein paar Effekte drauf und Soundverfeinerer. in den Verstärker, an dem momentan kein Speaker hängt, sondern dieses Universal Audio Aux-Teil. Das einerseits. Das ist mein Grundsound. Andererseits habe ich noch ein zweites Setup, das ich auch für live verwende oder auch für Aufnahmen momentan, weil mein Gehör sich anscheinend entweder so gewöhnt hat oder es wirklich so gut klingt. Das ist direkt in meinem Pedalboard nach der Gitarre und am Ende dieser Pedalboard-Kette hängt das Strymon Iridium. Das ist auch ein digitales Kastel eigentlich, das einen Amp und eine nachgeschaltete Box mit IRs, also mit Impulse Responses, modelt. Klingt fantastisch für meine Ohren, ist natürlich, möchte ich relativieren, not the real thing. Aber bis zu einem gewissen Punkt, für eine gewisse Musik ist es egal. Die gewisse Effekte haben so eine Qualität bekommen, soundtechnisch, dass es eigentlich nicht notwendig ist, einen echten Amp abzunehmen, aus meiner heutigen Sicht. Vielleicht widerspreche ich mir wieder in 2 Jahren. Und ich muss dazu sagen...
Die Einstellung finde ich aber gut, dass man selber gleich sagt, im Moment sehe ich es so, das kann sich wieder ändern. Ja, es gibt kein perfektes so ist es und Punkt.
Nein, ja. Es ist sowieso, wenn ich jetzt so zurückschaue, es hat sich ja alle Jahre, man spielt einmal mit 2 Amps live, man spielt einmal nur digital live, dann will man wieder, also ich zumindest, dann will man wieder irgendwas ändern, weil Stillstand ist einfach langweilig. Wenn ich jetzt 20 Jahre Musik live mache und immer denselben Amp verwende und immer dieselbe Gitarre und so, das macht mir dann einfach keinen Spaß. Also viel Dinge ausprobieren. Jedenfalls, was am Pedalboard ist, ist natürlich auch recht signifikant. Ich habe wirklich viele, viele Jahre herumgetüftelt, verschiedene Hersteller ausprobiert, Kabel getestet, Silberleiterkabel, Kupferleiterkabel, wie lang die Kabel, Pickups ausprobiert in meinen Gitarren. Also
einhacke, für die mit dem Begriff Pedalboard erstmal gar nichts anfangen können, man kennt es von den Gitarristen, das ist das, was am Boden steht, so viele bunte Kastel und da geht das Signal der Gitarre durch und man kann auf jedes mit dem Fuß drauf drücken, um es zu aktivieren oder deaktivieren und jedes dieser bunten Kastel steht für einen anderen Effekt. Einer ist der Kompressor, der andere der EQ oder der andere der Flanger und das gesamte
Flanger. Board auf dem das gefällt mir gut. Ein Flanger.
Ist das unüblich für Gitarristen, einen Flanger zu haben?
Also ja, in den 70ern war es wahrscheinlich sehr, sehr üblich. Ich habe jetzt schon lange keinen Flanger
bei Produktion gern mal ein Flanger auf eine Gitarre, das kommt durchaus vor.
Mhm. Na bitte.
Gut, aber wenn es unüblich ist an Bord, das weiß ich nicht, das kann natürlich sein. Okay. Ja, und das ganze Ding nennt man das Pedalboard. Entschuldige, wenn ich dich da kurz einhacke, manchmal ist es sonst für andere schwer zum Folgen. Ja.
Genau. Nun, mit dem Pedalboard kann man quasi seine Gitarre ein bisschen verfremden, man kann sie lauter klingen lassen, verzerrter klingen lassen, also mit mehr Distortion, man kann ein Delay reinhängen, das quasi die Töne, die man gespielt hat, nach einer gewissen Zeit nochmal wiedergibt und nochmal wiedergibt und nochmal wiedergibt, so wie ein Echo, wenn man einen Berg reinruft. Man kann einen Reverb, einen Raum draufhängen. Wenn ich da nur sagen mag, das macht Mono für mich nicht so viel Sinn wie Stereo, weil eine räumliche Abbildung meistens, also immer durch unsere beiden Ohren, die wir haben, immer Stereo ist. Das heißt, solche Raumeffekte habe ich ganz gerne in Stereo und da ist auch der Vorteil an diesen digitalen Amp-Modellern, die einfach auch Stereo-Ausgänge haben, Stereo-Eingänge und Stereo-Ausgänge. Insofern du ein stereoäriges Bild erzeugen kannst. Stereoärig, egal. Und das mache ich heutzutage ganz gern, vor allem für so sehr hallige, tiefe Sachen, die im Hintergrund sein sollen.
So, jetzt korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, weil das ist jetzt nicht so mein Thema Gitarre-Geschichte und so. Früher, oder der klassische Weg live ist, dass ich aus dem Pedalboard in einen, wenn ich nicht digital arbeite, in einen Verstärker gehe. Richtig?
Ja.
Und durchaus heute noch ein üblicher Weg, der früher der Hauptweg war, ist, dass ich aus dem Pedalboard in den Verstärker gehe und vor dem Verstärker mit Mikrofone den Sound einfach abmikrofoniere und das aufnehme, was aus dem Mikrofon rauskommt. Ja?
Ja, das ist noch immer der ideale Weg.
Noch immer der ideale Weg. Aber immer mehr werden Teile davon jetzt digitalisiert. Wenn du jetzt mit einem echten analogen Pedalboard arbeitest, gehst du dann, wenn du nicht in den Verstärker gehst, in das Amp-Top, in die Amp-Top-Box oder in was gehst du dann?
Wie meinst du, wenn ich nicht in den Verstärker gehe? Also wenn ich es direkt an Bord mache?
wenn du nicht den Aufwand betreiben möchtest, einen Verstärker und Mikrofon hinzustellen, gehst du dann aus dem Pedalboard wohin als nächstes?
Line-mäßig in den AD-Wandler rein, also in die
Direkt
Soundkarte.
Direkt in den AD-Wandler. Das heißt, man hat eigentlich keinen Verstärker mehr.
Man hat
weder
keinen
digitalen, Verstärker. Auch nicht digital simuliert.
Digital simuliert sehr wohl, oh ja doch.
Das und ist wo sitzt der digital simulierte dann?
Am Pedalboard.
Ah, da gibt es ein eigenes Gerät am Pedalboard, das den Verstärker simuliert.
Richtig, Strymon Iridium, das Mittel meiner Wahl.
Ah, jetzt habe ich das verstanden, okay. Dem muss man ja mal folgen. Alles
das ist
klar.
Sowas wie ein Camper, nur halt in Pedalboard-Form. So. Und kann nicht so viel, aber ja.
Und jetzt können wir kurz über den Camper reden, der sich als ein gewisser Maßstab für viele durchgesetzt hat, den ich hier auch verwende, ist einer der besten Geräte, um das gesamte Gitarren-Equipment eigentlich, nämlich das gesamte Pedalboard und vor allen Dingen die Verstärker zu simulieren. Und zwar so, dass die halt richtig abgesampelt, würde ich sagen, aber das ist wahrscheinlich nicht der richtige Ausdruck haben, haben die Originalverstärker, die sie dann digital nachgebildet haben. Das heißt, man kann richtig in dem Camper sagen, ich möchte jetzt, dass es so klingt, als würde ich den Original Fender-Verstärker nutzen mit der und der Einstellung, oder?
Richtig, richtig. Da werden Impulse durchgesendet durch deinen Verstärker. Du schließt den Camper an deinen Verstärker der Wahl an, den echten Verstärker, und der schickt dann Beeps, Bleeps und Rauschen und irgendwelche Knackser durch. Das nimmt der Camper wiederum auf. Und im Idealfall hättest du dann das Abbild, das also digitale Abbild von deiner echten Klangquelle, also deinem echten Amp. Mhm. In Wahrheit ist es nicht so. Also meiner Meinung nach ist das, es funktioniert zwar und es ist ähnlich, aber it's not the real thing. Und für live ist es furchtbar praktisch. Es gibt natürlich eigentlich noch bessere Methoden, zum Beispiel wie XFX, das ist auch eine Firma, die sich auf so digitale Verstärker-Emulationen oder Effektsimulationen spezialisiert hat. Das klingt eigentlich noch ein bisschen besser. Oder eben dieses Strymon Iridium, da ist auch ein Impuls von einer Box drauf, also ein Impulse-Response, die quasi die Frequenz und das Klirrverhalten von diesem Lautsprecher so wiedergibt. Das klingt alles ein bisschen besser als der Camper. Aber der Camper ist das Mittel der Wahl für everything in the box. Du hast da Kompressor, Delay, EQ, alles. Jeden Effekt, den man sich vorstellen kann, Verzerrer on board. Und ist natürlich schrecklich praktisch, wenn du zum Beispiel tourst und jeden Abend dasselbe haben musst, quasi. Oder das wäre halt die Voraussetzung. Oder das Wünschenswerte, dass der Tontechniker immer dasselbe Signal vorfindet, egal welche Venue, egal welche Halle. Da ist es wirklich fantastisch, dieses Tool. Fürs Studio muss ich sagen, finde ich, klingt es nicht so gut. Ich bin nie warm geworden damit und mir gefällt auch nicht, wie es aussieht, aber das ist halt nur eine reine Geschmacklichkeit. Mhm. Mein Mittel der Wahl ist tatsächlich ein Raum, in dem man laut sein kann, in dem man seine Verstärker voll aufdrehen kann, am besten zwei davon gleichzeitig, also Stereo, Hall, Stereo, Delay und so weiter. Verschiedene Boxen, also einmal eine kleinere Box, einmal eine größere Box, ohne jetzt ins Detail zu gehen, mit Mikrofonen abnehmen, in einen Mic Pre hinein und Hauptsache laut.
Und das empfindest du auch so, wenn es nicht um Rockmusik geht, sondern eher um clean, funkige Sounds? Oder würdest du sagen, na, bei clean und funkigen Sounds bringt es das eigentlich nicht, mit einem echten Verstärker zu arbeiten?
Oh ja, das bringt es schon. Es ist die Frage, was man will. Man hat, es klingt, wenn man es jetzt so will, vielleicht immer ein bisschen mehr real, aber auch ein bisschen mehr vintage, ein bisschen älter, wenn man mit echten Amps aufnimmt. Du hast irgendwie eine gewisse Komponente von modern, ist da natürlich schon dabei bei den digitalen Teilen. Sie sind zwar nicht so befriedigend, wenn man rein spielt, aber ich glaube, das ist eher für den Gitarristen nicht so befriedigend, als für den, der es dann hört im Endeffekt. Kann auch sein, dass es für den Mix-Ingenieur dann im Endeffekt auch ein bisschen unbefriedigend ist, weil das Signal sich nicht so gut angreift, nicht so eine echte Obertonstruktur hat oder so gut im Mix sitzt. Aber in Wahrheit ist es tatsächlich eine Frage von, welche Musik mache ich? Wie wichtig ist es mir, dass da jetzt ein echter Amp ist? So, wie viele Gitarren sind dabei? Wenn da jetzt eine Gitarre im ganzen Ding ist, hätte ich persönlich mittlerweile keine Angst, eben zum Beispiel den Strymon Iridium zu verwenden. Das klingt fantastisch und fühlt sich auch fantastisch an beim Spielen. Ja, habe ich auch schon gemacht des Öfteren in letzter Zeit und funktioniert auch in einem Pop-Kontext.
So, ich versuche das jetzt mal für mich auf den Punkt zu bringen, wie ich das so jetzt hier raushöre. Ich glaube, es rausgehört zu haben, es gibt eigentlich drei Formen, wie man elektrische Gitarre aufnehmen könnte. Drei Kategorien, nämlich über die eine haben wir noch gar nicht gesprochen, zu der komme ich gleich noch. Die zweite ist es, digitale Simulationen zu haben, wie du zum Beispiel am Pedalboard oben hast, wo ich mir den Namen nicht gemerkt habe, das Iridium, wie heißt das genau?
Iridium, Strymon, Iridium.
Mhm. Oder eben dem Camper, das sind alles Hardware-Geräte, die aber digital arbeiten, um die teuerste Variante und aufwendigste Variante zu simulieren. Ich stelle echte Verstärker hin, baue davor Mikrofone auf, am besten mehrere Verstärker mit mehreren Mikrofonen. Wahrscheinlich, wenn ich es optimal machen will, sollte ich auch in einem professionellen Studio sein, weil der Raum da besser klingt, als wenn ich das jetzt im Schlafzimmer oder in der Garage mache. Und dadurch wird es auch so aufwendig, weil da sollte man dann mit hochwertiger Technik arbeiten, weil bevor man hier mit zu günstiger Methoden arbeitet, fragt sich dann, ob dann nicht doch der Camper oder irgendeine digitale Simulation der bessere Weg ist, um zu einem guten Resultat zu kommen. Ist das richtig so?
Der bessere Weg, nicht der schnellere Weg, der einfachere Weg. Und tatsächlich ist es wirklich so, dass heutzutage der Workflow genauso wichtig ist, wenn nicht wichtiger als das Ergebnis an sich so oder das, was man tut. Je schneller man zu einem guten, je weniger einen die Technik behindert, weil bei einer Songwriting-Session werde ich nicht anfangen, echte Verstärker abzumiken, um eine Gitarre aufzunehmen. Je weniger einen die Technik behindert, umso eher kann man im Moment sein und reagieren auf dem, mit dem man da aufnimmt oder schreibt, weil das einfach out of the way ist. Du musst nicht drüber nachdenken, ob das Mikrofon jetzt ein bisschen zu weit da vorne ist und die Phase nicht passt. You just plug in and go. Und das ist natürlich ein großer Vorteil und heutzutage wird das halt meiner Meinung nach immer wichtiger.
So, teuerste Variante, wir bauen Verstärker in einem Studio auf und mikrofonieren sie ab. Mittlere Variante, wir haben hochwertige Hardware-Geräte, die analoge Technik simulieren. Günstigste Variante aus meiner Sicht, wir gehen über eine iBox, die iBox, direkt in den Computer und nutzen dort Software, um diese analogen Geräte zu simulieren, wie zum Beispiel das Guitar Rig von Native Instruments. Hast du mit dem mal gearbeitet?
Des Öfteren für irgendwelche Demos, aber das ist nicht so, da gibt es zu viele Möglichkeiten. Mir ist das eigentlich zu viel und klingt nicht so gut wie etwas, das genau dafür abgestimmt ist, das genau so einen Sound machen zu sollen.
Also ich würde es mal so beleuchten, es klingt sicher nicht so gut wie die anderen Varianten, von denen wir geredet haben. In der Software-Simulation ist wahrscheinlich das Guitar Rig eins der besten. Oder kennst du eins, wo du sagen würdest, das ist besser am Computer als Software?
Also die beste Gitarrenverstärker, Emulation, und das ist eigentlich schade, dass es da noch keine anderen gibt, ist meiner Meinung nach von Universal Audio dieser kleine Fender-Verstärker, Fender 57 oder so. Den verwende ich sehr, sehr viel, um auch beim Mischen irgendwelche Signale zu verfremden.
Da braucht man auch keine Hardware von Universal Audio, sondern es geht rein als, kann ich mal das vorstellen?
Doch, da braucht man Hardware von Universal Audio.
Also ist das schon wieder nur dann, wenn ich die Universal Audio Hardware
habe? Natürlich, bei denen ist das immer so.
Wenn ich jetzt sage, was ist das beste Software-Tool, ohne mir extra Hardware zu kaufen?
Dann ist es wahrscheinlich Guitar Rig.
Ist es wahrscheinlich Guitar Rig von Native Instruments? Ja. Und was zumindest grafisch sehr schön ist, in Logic, diese DAW, das Audioprogramm Logic Pro auf Macintosh, da sind umfangreiche Gitarreneffekte grafisch toll gelöst, weil die halt genauso ausschauen wie die analogen Teile und so weiter. Aber ja, natürlich.
Ich glaube, es ist nicht relevant. Ich glaube, dass dass Kids irgendeine, die erfinden ja die Musik immer neu. Das sind die jungen Leute, die irgendwie mit neuem, neuer Musik groß geworden sind und einen neuen Zugang zu Musik haben, die erfinden die Musik neu und für die ist das teilweise nicht wichtig. Die wachsen auf mit sowas in the box und für die ist es nicht wichtig, dass da echte Röhren involviert sind. Es ist nicht wichtig, einen Hit zu schreiben mit Real Verstärker. Es ist nicht wichtig, du kannst mit Native Instruments, Guitar Rig, mit irgendeinem Teil, das bei einer DAW dabei ist, einen geilen Gitarrensound machen, wenn du ein gutes Gefühl dafür hast, wenn du es hörst, wenn du eine Das ist, finde ich, schon die Voraussetzung. Also wenn du entweder erstens mal weißt, was du tust ungefähr und gute Boxen hast, wo du das beurteilen kannst, ob das cool klingt. Ja? Und dann ist es meiner Meinung nach irrelevant, ob du einen echten Amp oder in der Box aufnimmst. Hört keiner da draußen.
Erzähl doch mal, was sind so die wichtigsten Effekte, die du auf eine Gitarre drauflegst? Auch ein bisschen vielleicht schauen in den unterschiedlichen Stilen, was kann wichtig sein? Was würdest du so sagen, sind so die Haupteffekte, die du auf eine Gitarre auf deinem Pedalboard oder auch später dann im Studio, im Cubase ist das bei dir, drauflegst?
Muss ich jetzt kurz mal auf mein Board schauen. Grundsätzlich habe ich immer ein Stimmgerät. Das ist einmal das wichtigste Effekt, ist das Stimmgerät.
Ja, wenn du schon dabei bist, wie oft stimmst du denn bei so einer Gitarrenaufnahme? Logischerweise bevor du loslegst, aber wie oft zwischendurch?
Sicher 2, 3, 4 Mal zwischendurch. Dadurch, dass man viel, wenn man viel spielt, werden die Saiten warm und der Zug wird wieder lascher und deswegen geht die Stimmung runter. Außerdem, wenn man irgendwas Wildes spielt oder bandet, verstimmt sich's immer ganz, ganz slightly. Also ich habe meine Gitarren schon gut im Griff eingestellt, aber immer wieder nachstimmen ist sicher ein guter Tipp.
So alle 20, 30 Minuten würdest du sagen?
Nein, kannst du nicht an Zeit festmachen, aber kommt drauf an, was man spielt, wie intensiv das ist. Also wenn die Gitarre gut gepflegt ist, gut in Schuss und die Saiten gut über den Sattel und über den Steg laufen, dann sollte eigentlich nichts sein. Trotzdem, ich bin da immer so ein bisschen paranoid und kontrolliere nach. Stimmgerät ist das Wichtigste, muss man ehrlich sagen, für mich. Sollte es für jeden Gitarristen sein, weil nichts ist furchtbarer als eine nicht intonierbare Gitarre. Yes. Das heißt, das Stimmgerät nicht nur dazu verwenden, dass die Gitarre grundgestimmt ist, sondern auch, dass die Intonation passt. Sprich, dass unten und der 12. Bund gegriffen derselbe Ton ist, dieselbe Frequenz. Das stellt man meistens unten am Sattel ein. Das vergessen viele. Das ist ganz wichtig, dass sie bundrein ist. Dass auch die Akkorde, die oben gegriffen werden, stimmen und nicht nur unten oder umgekehrt. Der zweite Effekt, was heißt Effekt? Das ist eigentlich kein Effekt, das ist nur ein Soundverbesserer, Verfeinerer. Ist ein Buffer-Amp, der die Impedanz, ich glaube, ich habe es wieder vergessen, mit einer hohen Impedanz, das ist etwas Technisches, den Verlust des Kabels wettmacht. Sprich, jede Leitung von einem passiven Pickup, von einer Gitarre, einem Tonabnehmer, jedes Kabel, das da dranhängt, frisst in der Praxis Höhen oder es wird nicht mehr so klar. Und dieses Pedal gleicht das aus. Das nennt sich Buffer. Das ist für mich, das war für mich ein großes Aha-Ding, weil sobald du die Gitarre direkt an den Amp ansteckst, klingt mit einem kurzen Kabel klingt fantastisch, so passt alles. Sobald du dann durch ein Pedalboard gehst, wo du dann insgesamt vielleicht 2 Meter mehr Kabel hast und verschiedene Kabel und das geht durch die Effekte auch noch innen drinnen durch andere Kabel, ob True Bypass oder nicht, hast du einfach einen Signalverlust und dieser Buffer Amp gleicht das aus. Was noch? Ja, du gibst noch genug. Einen Kompressor habe ich mittlerweile auch ganz gern, der ganz leicht parallel dazu gefahren ist zum Signal. Also jetzt nicht volle Kanne komprimiert, das nur als Effekt, wenn man es braucht, aber nur um die
Wenn du sagst, parallel ist das ein Kompressor, wo man das einstellen kann,
ja.
Wie viel durch den, der hat so einen Mixregler, wie man es eher beim Hall oder so kennt.
Genau.
Und da kann man sagen, 0%, dann passiert gar nichts oder 100%, dann wird alles komprimiert und bei 50% fährt eben die Hälfte unkomprimiert vorbei, die andere wird komprimiert. Ja.
Du bist ein toller Lehrer, das gefällt mir sehr gut, wie du das immer...
Gebe mir zumindest Mühe.
Ich wünschte, ich könnte das so wie du. Dann gibt es natürlich die Klasse der Overdrives für Gitarristen, so um und auf. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Pedal für Gitarristen. Und davon gibt es Milliarden, Trilliarden verschiedene Pedals und Geschmäcker von Distortion, also ganz verzerrt, Metal bis zu, na eigentlich umgekehrt, von ganz zarten, nur sättigenden Overdrives, die du kaum wahrnimmst, die das Signal nur so ein bisschen abrunden, bis zu Overdrives, die mittig sind, die eher, also... Ich könnte jetzt stundenlang über verschiedene Overdrives reden. Das ist reine Geschmackssache. Das muss jeder Gitarrist für sich so entscheiden.
Wir reden hier bei Foster Kent immer von crunchy und wirklich verzerrt. Crunchy ist so angezerrt, wenn es so ja eben nicht mehr clean klingt, sondern so halb verzerrt.
Am besten, dass das Optimum für mich als Gitarrist ist, dass wenn du leicht spielst, dass es nicht verzerrt ist und wenn du dann ein bisschen stärker in die Gitarre reinstellst, dass du merkst, dass es anfängt so ein bisschen zu cremig und dass du die Obertöne dann hörst. Davon habe ich sicher immer 2 auf meinem Board. Einer, der ein bisschen neutraler ist, einer, der ein bisschen heftiger ist. Aber ich bin jetzt kein Gitarrist, der super viel verzerrt spielt. Ich möchte eher nur an diesen Punkt kommen, wo wo die Sättigung da ist, wo ich merke, okay, da fühle ich einfach den Ton mehr.
Ja.
So irgendwie in der Art. Dann gibt es natürlich Fuzzes, das ist eine Transistortechnik, das klingt dann sehr harsch verzerrt, wenn ich es jetzt mal so auf den Punkt bringen darf. Hat auch was, kommt aus den 60ern, ja, da hat der Jimi Hendrix damit angefangen, mit Fuzzes zu spielen. Die kommen meistens ganz an den Anfang vom Pedalboard, noch vor dem Buffer, weil nämlich dieser Buffer, wenn du das Fuzz nach dem Buffer hast, würde das Fuzz nicht mehr so funktionieren, weil das eine ganz niedrige Impedanz von den Pickups braucht. Mhm. Nur im Detail. Also, dass die Fuzzes immer ganz vorne hin, dann klingen sie besser, nicht mittendrin. Was ich ganz gern mache, ist ganz leicht ab und an mit Chorals spielen, aber auch wirklich nur dazu gemischt mit 20-30%. Also da kann ich zum Beispiel den Walrus Audio Julia sehr empfehlen. Das ist ein fantastischer Chorus. Der ist halt nur Mono, gibt auch Stereo-Chorus. Also es ist egal, es gibt so viele tolle Pedals heutzutage, mit denen man einen guten Sound machen kann.
Wir reden aber hier von analogen Equipment, das ist alles nicht digital.
Das ist nicht digital und das ist mir schon auch wichtig, dass nicht zu viel Wandlung passiert auf dem Pedalboard. Stell dir vor, du hast jetzt drei verschiedene digitale Kasteln und jedes Mal wandelt das hinein, wird digitalisiert und wandelt wieder zurück. Das kann nicht gut klingen und das ist bei einer Gitarre schon wichtig. Ich meine, das ist einfach ein analoges, ganz, ganz kleines Signal, das von einem Pickup kommt, mit, was weiß ich, 1,2 Volt oder 0,8 Volt, die da rauskommen. Und die müssen halt verstärkt werden auf eine Lautstärke. Und dafür gab es dann eben Röhrenverstärker. Das ist halt heute nicht mehr so notwendig, weil man digitale Kisteln an Bord hat. Das muss jetzt keine Lautstärke mehr haben, aber es ist trotzdem ein sehr fragiles Signal. Und wenn du das durch zu viele digitale Kisteln schickst, wird es schlechter. Was haben wir noch? Delays. Ich habe es mittlerweile ganz gern dadurch, dass ich eben live mit Amp-Simulationen spiele, die auch Stereo sind an sich, dass ich die Delays nach dieser Amp-Bodentreter-Simulation, nach dem Strymon Iridium, habe ich dann meistens die Delays danach, auch Stereo, und den Reverb auch danach, auch Stereo. Also nach dem Amp Delays und Hall, das mache ich deswegen, weil ich es prinzipiell so beim Mischen auch mache und es klingt einfach besser, als wenn du den Hall und das Delay, ich meine, es klingt anders, es klingt nicht besser, es klingt anders, wenn du das Delay und den Hall da vor dem Amp reinhaust, klingt es wahrscheinlich ein bisschen verwaschener und so klingt es für mich momentan besser, klarer, größer. Also das sind so meine Go-Tos, ansonsten habe ich 1000 Effektkasteln über die Zeit angesammelt, die ich ab und an verwende im Studio, so wie irgendwelche Synth-Kisteln, wo dann die Gitarre nach einem Synthesizer klingt, einem Monophonen. Oder irgendwelche, ja, also da gibt es so viele verschiedene Effekte, die dann eher zum kreativen Soundshaping zählen. Aber so die Grundausstattung sind ein Buffer für mich, ein, zwei Overdrive-Pedale, ein Chorus, ein Leichter, ein Delay und ein Reverb. Mehr ist es nicht seit Jahren.
Ja, etwas, was ich schon immer mal fragen wollte, weil ich wirklich keine Ahnung habe, wie so etwas Banales gelöst ist. Auf der Bühne als Gitarrist spielt man ja meistens so im Hintergrund, ein bisschen leiser eben, damit man den Sänger nicht hier erschlägt und so weiter. Und auf einmal hat man Gitarren-Solo und ist gefühlte 10 dB lauter und danach muss man wieder leise sein. Und jetzt ist nicht bei jedem Konzert die Möglichkeit da, dass man einen Tontechniker hat, der die Songs so gut kennt, dass der den Regler da aufreißt. Wahrscheinlich löst man das eher als Gitarrist. Gibt es ein eigenes Kastel, wo man einstellt 6 dB lauter und dann drückt man in dem Moment drauf, wenn man Solo spielt? Oder macht man das mit dem Regler an der Gitarre? Oder gibt es da einen klassischen Trick? Wie löst du das?
Ja, grundsätzlich war es früher so, dass sie gar keine Pedals hatten und haben das tatsächlich mit dem Volume-Regler an der Gitarre gemacht. Das ist eine gangbare, sehr, sehr super Möglichkeit, sowas zu machen. Du spielst halt, du drehst dich eigentlich während des ganzen Konzerts ein bisschen zurück im Volume auf der Gitarre, drehst dafür den Amp ein bisschen mehr auf.
Ja, aber ist ja nicht immer das Solo verzerrter als der Rest?
Richtig, so war es früher, ja.
Ja, okay.
Und heutzutage, also ich habe das nie so gemacht, ich fand das irgendwie während dem Spielen, das Volume ganz anzugreifen, war mir irgendwie zu wild. Ich habe diverse Pedale, wenn ich ein Solo spiele, die mir das so boosten, also das verzerrte Signal boosten, wenn ich von den Tretern verzerrt habe, weil ich den Amp meistens immer so semi-clean habe, das heißt, der hat noch Headroom, das heißt, wenn man nach dem Verzerrer noch ein Boost-Pedal hat, oder sagen wir noch einen Verzerrer, der vielleicht gar nicht so arg verzerrt, sondern nur Level macht, also Lautstärke, dann tritt man da drauf und geht schon los. Also man muss es halt, ja, es, die Gefahr ist, dass es dann einfach viel zu laut ist. Wenn du 6 dB zu laut bist, ist es meistens schon zu laut. Du musst so die Fine Line sein.
Die meisten Gitarristen, die ich kenne, haben nicht nur eine Gitarre, weil meistens ist das, entsteht ja auch ein Hobby und man nimmt noch eine aus New York mit und noch die und so weiter. Ich sehe gerade bei dir im Hintergrund auch ein paar, wie beim Militär die Gewehre auf. braucht man mehrere Gitarren, weil man sagt, die ist besser für den Stil und die ist besser für den Stil? Oder ist es mehr Leidenschaft, dass man mehrere hat und auf der Bühne ist lustig, weil es auch ein bisschen mehr zu tun gibt für den Gitarristen? Aber braucht man tatsächlich jetzt, wenn man nur als Studiogitarrist agiert, mehrere Gitarren oder kommt man mit einer aus?
Vielleicht gibt es so ein paar Gitarren, die so Alleskönner sind, die mit Pickup-Schaltungen ganz, ganz viel tun können, dass man Pickup splittet und dann klingt es dünner, und also Humbucker splittet. Meiner Erfahrung nach glaube ich schon, dass man die guten drei braucht. Naja, vielleicht sogar vier, nee, drei. Also, es ist wirklich mit gutem Grund, der Leo Fender hat damals geniale Pionierarbeit geleistet, er hat tolle Gitarren erfunden, der Herr Les Paul auch. Und ich würde dafür advokieren, dass man, wenn man es ernst meint, wenn man dann irgendwann mal Jobs hat, wenn man Gitarrist hat, wenn man in einer Band spielt, dass man sich schon damit auseinandersetzt, welche Gitarren konkret ein ganz eigenes Bild liefern, auch von seiner eigenen Spielweise. Man spielt ja anders mit verschiedenen Gitarren. Und da kommen mir halt, ja, ich habe viele Gitarren ausprobiert und ich bin nach wie vor, hänge ich an Telecaster sehr. Für mich ist das eigentlich meine Lieblingsgitarre, ich keine Ahnung warum, sie ist sehr, sehr, sehr allround-mäßig einsetzbar. Eine Telecaster funktioniert immer sehr gut, Fender Telecaster oder ähnliches Ding. Eine Fender Stratocaster klingt komplett anders, ist mehr für funky, cleane Sachen gut. Und das ergänzend, ich meine, korrigiert mich, es gibt natürlich, Geschmäcker sind unterschiedlich, eine Gitarre mit Humbuckern, die ein bisschen dicker, fetter, wärmer klingt, die bei verzerrten Sounds wahrscheinlich Vorteile hat, weil sie nicht so viel brummt. Das sind so die drei Weapons of Choice, mit denen man alles abdecken kann. Ich meine, klar, gibt es noch ein paar...
Oh, wow. Weapon of Choice, das ist ja schön.
Ja, Weapon of Choice. gibt es noch Exoten und spezielle Gitarren wie Rickenbacker oder was auch immer, die, ja, den Sound kriegt man dann halt nur hin, wenn man so eine Gitarre hat, aber ich glaube, mit diesen drei Modellen, habe ich jetzt irgendeine vergessen, was E-Gitarre betrifft, kommt man sehr, sehr weit. Wenn man eine so eine hat, eine so eine, dann deckt man ein irrsinniges Spektrum ab.
Jetzt haben wir sehr viel über E-Gitarren gesprochen. Vielleicht sprechen wir kurz noch ein bisschen über akustische Gitarren. Da gibt es ja die, unterscheidet man, glaube ich, so tue ich es zumindest, wenn ich mit irgendwelchen Plugins-Gitarren simuliere. Dann gibt es die mit Nylon-Saiten, die mit Stahlseiten und die 12-seitige, die meistens, glaube ich, auch Stahlseiten hat. Gibt es die auch mit Nylon? Weiß ich gar nicht. Das sind für mich so die Haupt-drei Kategorien. Kann man das so sehen oder würdest du das nochmal anders unterscheiden? No,
dann gibt es noch Mandolinen und High-Strung-Gitarren.
Klar, dann gibt es nochmal ganz andere Ukulele und so weiter, ja.
Und außerdem gibt es, was die Western-Gitarre betrifft, also die klassische Stahlseiten-Gitarre, ganz viele verschiedene Korpusformen, die dann auch irgendwie anders klingen. Je größer, logischerweise, umso fetter, umso wärmer. Ja, du hast es eigentlich ganz gut. Nylon-Saiten-Gitarren, Spanische-Gitarre eben. Eine 12-seitige ist sehr selten anzutreffen heutzutage in der Musik. Hat einen wunderschönen
Ja. Gitarre, die man jetzt meistens auf einem klassischen Pop-Track hört, ist wahrscheinlich eine normale 6-seitige mit Stahlseiten, oder?
Ja, auch Western-Gitarre genannt.
Genau, sehr gut. Wie nimmst du die auf? Einfach ein Mikrofon davor mit zwei Mikrofonen oder nutzt man auch manchmal den Pickup? Was ist da so für dich die üblichste Form?
Also wir haben letztens gerade eine Live-Session gemacht für den Julian, wo wir bei uns in der Villa Lala in der Bibliothek mit anderen Künstlern gespielt haben. Es ist sehr, sehr gutes Sendungskonzept, heißt Tandem Talk vom Julian, spielt es glaube ich auf Pro7 oder Sat1 oder beides. Da habe ich meine Western-Gitarre mit einem U67 abgenommen, ungefähr am 12. Pund. Ich wollte jetzt auch nicht übertreiben, normalerweise würde ich sie Stereo abnehmen im Studio, weil wie gesagt, Stereophonie für das menschliche Ohr dann doch das am realsten klingende ist, weil wir ja alle Stereo hören, also die meisten von uns, ein paar leider nicht. Und in dem Fall wollte ich aber nur Mono abnehmen, weil ich den Pickup dazu genommen habe, weil ich wusste, ich möchte nicht genug so viel Übersprechen von den Sängern haben. Insofern ist ein Pickup dann schon auch sehr, sehr praktisch zu haben auf einer Gitarre. Tatsächlich, egal welches Pickup-System, dass man das DI-mäßig noch aufnimmt, dass man im Nachhinein noch nachbearbeiten kann mit irgendwelchen Amp-Simulationen oder Hall, Reverb, was auch immer da drauf haut, um die Gitarre auch wieder Stereo zu kriegen oder breiter zu kriegen. Aber im Studio für einen normalen Song würde ich erstmal schauen, okay, welche Gitarre passt da am besten. Das ist eine kleinere Korpusform, ist es irgendwas, was dumpfer klingt, was eher scheiße klingen soll, unter Anführungszeichen, das ist ja auch manchmal wirklich cool. Oder irgendwas, was groß und shiny klingen soll. Und dann überlege ich mir halt, welches Mikrofon, ob ich ein Kondensatormikrofon nehme oder ein Bändchenmikrofon. Bändchenmikrofone klingen wie viel wärmer und haben nicht solche starken Höhen und Transienten. Also wenn es Lo-Fi klingen soll, würde ich eher ein Bändchenmikrofon empfehlen. Ja, das sind so die Überlegungen. Wie passt das zu dem Track? Das kann ich jetzt nicht über den Kamm scheren. Aber es gibt natürlich ein paar Go-Tos, was die Mikrofonauswahl betrifft. Und das ist, finde ich, geht so vieles bei der Akustikgitarre. Du kannst fast jedes Mikrofon von davor stellen. Wenn du es richtig positionierst, kriegst du einen guten Sound, wenn das Instrument halbwegs gut klingt.
Der Lukas spielt schon sehr lange die Gitarren für Produktionen von uns, also für Foster Kent Produktionen. Und wir sind immer sehr, sehr glücklich mit seinen Gitarren, weil man merkt einfach, dass er nicht nur Gitarrist, sondern auch Produzent und Arrangeur ist. Das heißt, man merkt, er vervollständigt eigentlich ein bisschen das Arrangement und trägt da wirklich gut dazu bei, dass dieser Track,
muss ich ja.
dass dieser Track sich ein schönes Stück weiterentwickelt. Das macht auch wirklich Spaß. Wenn ihr jetzt sagt, ihr hättet auch gern so einen großartigen Gitarrensound auf euren Produktionen, aber ihr wollt nicht das Geld ausgeben, das Lukas euch dafür verbrechen würde, dann habe ich einen heißen Tipp für euch, denn der Lukas war so lieb und hat ganz viele Gitarren für Mutant.com eingespielt und die könnt ihr dort gratis runterladen. Ihr geht einfach auf die Seite Mutant.com, also Mugent.com und sucht dort nach Gitarren. Da gibt es ein eigenes Menü, Instrumente-Menü, da stellt man Gitarren ein und ganz viele dieser großartigen Gitarren, die wirklich mit Liebe und geilstem Sound eingespielt sind und nach Tonlage und Tempo sortiert. Man kann es also genau sagen, ich baue jetzt eine Gitarre für meinen Track, der ist 120 Beats per Minute und F-Dur. Ganz viele dieser Gitarren sind vom Lukas gespielt. Vielen Dank nochmal dafür.
Gerne.
Lukas, du bist auch noch nächste Sendung bei uns und da unterhalten wir uns über Gesangsaufnahmen. Du bist ja selber Sänger, du hast selber auch schon einen Titel selber gesungen in den Charts mal gehabt hier in Österreich.
Ja, schon länger her, aber doch, ja.
Und singst auch sehr viel für uns tatsächlich.
Und mit Liebe.
Und da wollen wir uns ein bisschen drüber unterhalten, da freue ich mich schon sehr drauf. Vielen Dank, Luca.
Danke dir.
Wenn ihr regelmäßig Gitarren für eure Produktionen braucht, aber selber gar kein Gitarrist seid und euch keinen externen Gitarristen leisten wollt, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr fertige Gitarren-Samples und Loops hernehmt und die einfach passend in der Tonlage, im Tempo findet und so in euren Track anpasst, dass die da reinpassen. Oft ist das ein sehr spannender Weg, der zu einem kreativeren Ergebnis führt, als wenn man neue Gitarren aufnimmt. Und wenn ihr solche Gitarren braucht, dann habe ich einen heißen Tipp für euch. Die könnt ihr nämlich kostenfrei runterladen auf Mutant.com. Ihr könnt dort über die Suchmenüs eingeben, in welchem Tempobereich ihr etwas braucht, zum Beispiel von 100 bis 120 BPM, in welcher Tonlage, in F-Dur oder F-Moll. Und dann geht ihr einfach auf Gitarren und dann findet ihr seitenweise Gitarrenloops, die genau das richtige Tempo und die Tonlage eures Tracks haben. Einfach gehen auf Mutant.com, also M-U-G-E-N-T, Mutant.com, suchen, finden, downloaden. Danke fürs Dabeisein, immer kreativ bleiben. Cheers!